Als Rechtsanwalt wird man auch nicht alt. Als Immobilienmakler hatte ich nach 3 Jahren mit keiner mehr.
Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft Recht auf soziale Sicherheit. Er hat Anspruch darauf, in den Genuss der für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen. Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Alle Menschen haben ohne jede unterschiedliche Behandlung das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Jeder Mensch, der arbeitet, hat das Recht auf angemessene und befriedigende Entlohnung. Jeder Mensch hat Anspruch auf Erholung und Freizeit sowie auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und auf periodischen bezahlten Urlaub.
Berufe sind Buhrufe. Buhrufe. Jeder Beruf ein Buhruf. Ich sage Ruf, Buh, ich höre keine Buhrufe. Ich glaub wohl noch nicht an selbst erfundene Berufe. Nun denkt euch jetzt was aus, werdet doch mal kreativ. Gründet einen emotionalen Handelkollektiv oder macht's wie ich, werdet wahre Friedenskämpfer. Macht euch nützlich als Stoßdämpfer.
Beschäftigung, ein grauenhaftes Wort.
Wir beschäftigen Menschen. Das ist übrigens auch ein bisschen was man ja auch aus der nationalsozialistischen Zeit kennt, wo dann irgendwie Gebiete entwässert wurden, Straßen gebaut wurden etc.
Kündigen, eure Arbeitsstellen ausziehen aus euren Wohnungen.
Jeder Steuerberater sagt jedem selbstständigen Mann, er möge doch seine Ehefrau bei sich geringfügig beschäftigen, man könnte so wunderbar Steuern sparen. Viele der Beschäftigungsverhältnisse kommen so zustande, sie sind reine Steuersparmodelle, ohne dass real jemand beschäftigt ist.
Es gibt Leute, die haben Arbeit, weil sie Maschinen besitzen. Die Maschinen haben einen großen Anteil an unserem Bruttosozialprodukt, zahlen aber keine Steuern. Und ich finde, da sollte man mal an der Uhr drehen. Also nicht nur die Personen zu besteuern, die Geld nach Hause bringen, und die Leute zu besteuern, die Vermögen haben in Werten, sondern die Maschinen zu besteuern, die tatsächlich das Bruttosozialprodukt, also die Wertschöpfung, herstellen. Das wäre sinnvoll. Und von dem Geld gewissermaßen die Freigesetzten zu finanzieren und ihnen nicht Almosen zu geben und sie zu quälen und ihnen irgendwelche Arbeit zu geben, die völlig fremd ist, sondern zu sagen, es gibt eben nicht genug Arbeit für alle. Und von dem, was erwirtschaftet wird, was ja auch gewissermaßen der Grund dafür ist, dass nicht alle Arbeit haben, davon muss es eigentlich Geld für die Gemeinschaft geben, damit die finanziert werden, die aus dem Raster rausfallen. Es muss unterstützt werden, dass die Leute, die keine Arbeit haben, trotzdem ein lebenswertes Leben leben können und nicht das Gefühl haben, dass sie ausgemustert sind und eben einen ganz niedrigen Lebensstandard leben müssen. Das muss eine Normalität kriegen, glaube ich. Jemand, der arbeitslos ist, kriegt das Gefühl, er wird nicht gebraucht. Und andererseits wird ihm gesagt, er ist nicht fähig, sich drum zu kümmern. Aber die Möglichkeiten sind gar nicht da. Jemand, der wirklich seine handwerkliche Fähigkeit verkauft an einem Fließband, der hat eben nur diese Chance. Und wenn das Band schneller läuft und ein Roboter dran arbeitet, dann wird er nicht mehr gebraucht. Da kann er nichts dafür. Es ist kein persönliches Verschulden. Und jemanden dann, der vielleicht Werkzeugmacher ist, zum Straßenfegen abzukommandieren, ist absolut unfair. Fair ist zu sagen, wir brauchen keine Werkzeugmacher mehr, weil das machen die Roboter. Und du kriegst jetzt trotzdem Geld zum Leben. Jemand, der Werkzeugmacher gelernt hat, der hat sich ja für Werkzeugmacher entschieden, weil er gerne mit Metall arbeitet. Und ich finde, das ist ein ganz hohes Gut, dass man entscheiden darf, was man eigentlich im Leben machen will, was man aus seinem Leben machen will, mit wem man das machen will, in welchen Zeiten man arbeiten möchte. Und das ist ein ganz hohes Gut, finde ich. Alle Versuche, in dieses Prozedere einzugreifen, diesen Prozess zu steuern, der scheitert einfach daran, dass die Zwänge zu groß sind. Das ist weltweit so. Und was aussteht, ist eigentlich zu sagen, halt, stopp, das kann auch anders gehen. Das sagt uns ja niemand mehr. Seit Jahren hört man das nur von Uniprofessoren, die dann auch nicht wieder auf eine Talkshow eingeladen werden, wenn es zu krass war, was sie gesagt haben.
Wir sind eigentlich eine reiche Gesellschaft und wir können uns im Prinzip schon leisten, nach wie vor rechtssozial zu sein, wie immer auch die internationale Wettbewerbskonkurrenz im Einzelnen aussieht. Wenn es klar ist, dass die Arbeit, die nur über den Markt vermittelt wird, nicht genug Menschen Arbeit bringt, dann bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als den Begriff von Arbeit systematisch zu erweitern und zu sagen, auch eine Märchenerzählerin von Naumburg macht eine sinnvolle Arbeit. Warum sollen wir sie für Kinder und deren Fantasie nicht einstellen? Also ich will dafür plädieren, dass es sehr viele gesellschaftlich sinnvolle und wichtige Tätigkeiten gibt, die wir uns leisten müssen. Und deswegen plädieren auch meine Kollegen und ich dafür, radikal ein Arbeitsmarktprogramm zu fahren, in dem zum Beispiel 2 Millionen Menschen die Möglichkeit erhalten, relativ selbstbestimmt Arbeitsplätze zu suchen. Und dass das auch öffentlich finanziert wird, das sind dann keine ABM-Stellen, sondern das sind Stellen, wo die Leute entlang ihrer Qualifikationen versuchen können, einen Arbeitsvertrag abzuschließen. Und damit würden ein Arbeitsmarkt von unten eröffnet. Damit würde die Frage Selbstbestimmung wieder ein bisschen nach vorne kommen. Und es wäre ein ungeheures Angebot an die Erwerbslosen, dass sie sozusagen auch tatsächlich gebraucht werden. Aber wenn das nur zum Teil geht, dann ist eigentlich völlig klar, dass man sehr hart dafür eintreten muss, dass es auch ein Grundeinkommen geben muss, was also nicht unsere Sozialhilfe ist. Das heißt, wir brauchen ein vernünftiges Niveau von Grundeinkommen, also eine sehr viel verbesserte Sozialhilfe, die aber die Menschen aufrecht gehen lässt, einigermaßen selbstbewusst aufrecht gehen lässt. Und wenn wir diese doppelte Option haben, du kannst arbeiten wollen und du kannst auch was realisieren im Sinne von 2 Millionen neuen Arbeitsplätzen, du kannst aber gleichzeitig ein vernünftiges Grundeinkommen haben, dann hätten wir die Angst vor Existenznot und die Angst vor Arbeitslosigkeit, also auch die psychische Zurichtung von Menschen, jedenfalls zum Teil relativiert. Es muss erreicht werden, dass die Identitätszerstörung, die Menschen ausgesetzt sind, dadurch, dass sie keine Arbeit haben und dass sie auch keine vernünftige soziale Grundsicherung haben, dass man das entsprechend versucht aufzuheben. Das ist im Grunde genommen die wahre Antwort oder eine der wahren Antworten auf die Frage von Arbeitslosigkeit.
Menschen, die keine Arbeit finden oder haben, die kriegen, ich weiß jetzt nicht, woher die ein bisschen Geld kriegen, aber ich glaube, die kriegen Geld. Auch wenn sie keine Arbeit haben. Sonst würden die ja ganz leer stehen. Also dann können sie sich ja nichts mehr kaufen, weißt du?
So sieht's aus. Oder machen wir das polizeimäßig?
Also wie soll das aussehen, den Bürgern, die in Deutschland leben, ein Mindesteinkommen zu sichern? Wer soll das sichern? Welche Partei wäre, würde da in Frage kommen? Ich wüsste keine, die da irgendwie dieses Gedankengut praktisch in großem Stil nach oben trägt und das auch durchsetzen kann. Also ich wüsste keine Partei. Nicht? Deswegen ist es ja so schwer, wen wählen wir denn als nächstes?
Beängstigend ist schon, dass wir eigentlich gar kein richtiges Parteiensystem mehr haben von Parteien, die an der Regierung sind und die in der Opposition sind. Wir haben eigentlich eher eine plurale Fassung einer Einheitspartei in dieser Richtung. Ja, da ist nicht viel Unterschied zwischen FDP und SPD und so weiter. Und das macht es ja auch so schwer, weil alles dann sagt, Gesundheitsreform und Praxisgebühr und neue Sozialhilfesätze, das ist alles notwendig, damit die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Wachstum und Arbeitsplätze entstehen. Der Witz ist nur, dass diese Einsparmaßnahmen mit der Frage, wie viel Wachstum entsteht, und die Frage, wie viel Arbeitsplätze entstehen, nur zum ganz kleinen Teil etwas damit zu tun haben. Das heißt, man legt mehr oder minder eine Art Fata Morgana auf, indem man sagt, Wachstum schafft Arbeitsplätze und deswegen müsst ihr jetzt alle den Gürtel enger schnallen. Und im Grunde genommen ist der Zusammenhang gar nicht so. Ich prophezeie also, die Regierung wird sich darüber auseinandersetzen müssen, dass es weder Wachstum noch Arbeitsplätze in nennenswerter Weise geschaffen hat. Und dann geht der Streit erst richtig los. Und dann werden auch wahrscheinlich alternative Konzeptionen mehr diskutiert, denn es gehört ja auch zur zu der derzeitigen Situation, dass nicht nur die Parteien und die Gewerkschaften relativ zu sind, was Alternativen betrifft, sondern auch die öffentliche Meinung relativ zu sind.
Wenn ich jemanden abknalle, dann lande ich im Knast, mein Lieber, weißt du? Der Punkt ist, da entsteht kein Dialog mit dem Arbeitgeber.
Also wenn Sie noch nicht mal zu diesen unsäglichen asozialen Steuerreformen Menschen wütend machen können, wenn Sie noch nicht mal Sozialproteste engagieren, dass die Leute einigermaßen was zu essen haben und dass sie einigermaßen aufrecht gehen können und Arbeit haben, auch sonst Arbeit haben insgesamt, dann werden Sie die Leute gegen die Unternehmen nicht mobilisieren können. Das will ich Ihnen schon jetzt prophezeien. Es wird einfach nicht klappen. Sie finden keine in den Gewerkschaften, Sie finden keine unter den Erwerbslosen. Und sonstige Protestpotenziale werden Sie nicht finden.
Vor 8 Jahren gab es so Arbeitslosen-Riots in Frankreich. Und die haben ziemlich extreme Formen entwickelt. Die haben wirklich Arbeitsämter gestürmt und haben einfach die Aktenschränke auseinandergenommen und alles kurz und klein gehauen. Oder alles verbrannt dann in den Arbeitsämtern. Also die haben die Institutionen als solche angegriffen. Und das waren dann auch nicht 10 oder 20, das waren dann auch etliche 100. Sowas macht mit Sicherheit Sinn. Also dass man wirklich auch klar macht, wir lassen uns das nicht mehr gefallen.
Leute haben einfach Angst in der Hose, richtigen Protest zu machen, Regelverletzungen zu machen. Also ich weiß ja, von was ich rede. Und es ist auch notwendig. Also wenn wir keine Regelverletzungen machen, nicht grundsätzliche Sachen grundsätzlich in Frage stellen, ja, dann wird es uns noch viel schlechter ergehen. Das ist doch ganz klar.
Ich bin jetzt 63. Ich sehe Arbeit so, dass ich zurückblickend sagen kann, Herbst diesen Jahres bin ich 50 Jahre berufstätig und das ist eine Strecke, auf die man doch zurückblicken kann und sagen kann, Donnerwetter, ist das immer der gleiche Mensch, der das vollbracht hat. Wie soll man es jetzt weiter definieren? Als Plage, als Erfüllung, als Ziel ist wohl von allen etwas, aber es ist eben immer schwer, diesen Weg durchzustehen und gerade in unserer heutigen Zeit, wo Arbeit doch nicht selbstverständlich ist, ist es vielleicht wichtig zu wissen, dass es doch wichtig ist für den Menschen. Denn ohne Arbeit verliert er sich sicher selbst, wie man ja sieht an den Problemen, die viele Arbeitslose haben. Wenn sie eben keine Arbeit haben, dass sie eben dann sehr viel von sich selbst aufgeben.
Manche Arbeitslose fühlen sich, wenn sie ihre Arbeit nicht mehr haben, verlassen. Vereinsam, die haben keine Perspektive mehr und dann stellen sich manchmal psychosomatische Beschwerdebilder ein. Die haben es dann mit Magen und Herzrasen, Unwohlsein, Schlaflosigkeit. Von den Organen her sind die völlig gesund. Die sinken einfach in eine Perspektivlosigkeit und werden traurig, werden depressiv.
Es ist ja immer so, dass man die Arbeit auch an den Erfolgen misst, die man hat. Und da muss ich sagen, da waren doch die Jahre, als man für seine Arbeit doch entsprechend auch verdient hat und auch honoriert wurde für seine Arbeit und alle Welt war glücklich, dass man dies und jenes gemacht hat, das war dann eben eine Erfüllung. Wobei ich sagen muss, in den letzten Jahren, und das liegt sicher auch an der Politik derer, die uns führen, ist der Begriff Arbeit doch ein anderer geworden. Und gerade für einen kleinen Handwerker ist es so, dass eben die Probleme uns teilweise über den Kopf wachsen. Und dass eben mit der Arbeit eben der Gedanke verbunden ist, wie hältst du das durch, wie bist du wirtschaftlich in der Lage, noch das nächste Jahr zu schaffen.
Fabrikarbeit, also man das immer so sieht, irgendwelche Ausschnitte aus solchen Fabriken, wie die immer am Band stehen und total gelangweilten Blick immer auf das Zeug haben und da irgendwas aussortieren oder so. Ich glaube nicht, dass es so prickelnd ist. Ich glaube auch nicht, dass man da so viel Geld für bekommt.
Heute sieht es so aus, dass ein Überhang an Jugendlichen da ist, die keine Ausbildungsplätze kriegen. Und wir können Jugendliche ausbilden, teilweise mit staatlichen Fördermitteln, in diesem Jahr dann wohl auch nicht mehr. Und das führt dann aber leider dazu, dass wir diese Jugendlichen gar nicht in die Produktion übernehmen können. Ja, ich muss Ihnen immer sagen, Jungs, seht euch um in Österreich oder in Süddeutschland, wo eben euer Tatendrang gefordert ist und gefördert wird. Denn hier in Berlin werdet ihr wahrscheinlich wenig Chancen haben, in eurem neuen Beruf tätig zu sein. Die Hauptprobleme sind doch die, dass in verschiedenen Regionen 30% der Menschen keine Arbeit haben, dass eben die ausgebildeten Jugendlichen, dass die abwandern aus den Regionen, dass Landstriche praktisch insofern veröden, dass die jungen Menschen da weggehen, weil sie da keine Chance haben auf einen entsprechenden Beruf. Ich weiß gar nicht, ob unsere Politiker überhaupt den Begriff Moral kennen. Wenn man immer wieder verfolgt, was da so für Skandale auftreten, ich denke mir doch so, dass die da doch dafür sorgen, dass ihre eigenen finanziellen Probleme abgesichert sind oder gar nicht erst auftauchen. Denn wenn man hört, dass neue Diätenforderungen und so weiter meist einstimmig beschlossen werden, dann fragt man sich natürlich in so einer Zeit, wo man denkt, wenn man es mit moralischen Politikern zu tun hätte, dass die in so einer schwierigen Zeit sagen würden, nee, also jetzt verzichten wir mal auf unsere eigenen Zuwendungen oder auf einen Teil dessen. Und wollen erstmal das Problem Deutschland in den Griff kriegen, aber das ist ja wohl nicht zu erwarten.
Ich glaube, dass viele Politiker, die haben ihre Arbeit, versuchen natürlich es auch besser zu machen, aber andererseits haben die ja ihre Arbeit und andere nicht.
Natürlich haben Politiker kein großes Interesse daran, Institutionen einzuführen, die sie kontrollieren. Verwaltungsangestellte haben auch in der Regel kein großes Interesse daran. Das ist genauso das Gleiche mit diesen Vorständen, die unzureichend kontrolliert werden, ja, wenn der Aufsichtsrat quasi gemeinsame Sachen mit dem Vorstand machen kann. Und so ist das in Deutschland. Ja, es ist einfach sehr schwer, da überhaupt Kontrolle auszuüben.
Also so ein Kapitalismus könnte ohne Millionen Arbeitslosigkeit gar nicht gut funktionieren, weil wenn es keine Arbeitslosen gäbe, könnten die Löhne auch nicht drücken, weil sie dann dringend Arbeitskräfte bräuchten. Deswegen ist eine Massenarbeitslosigkeit eigentlich die Voraussetzung. Und dieses ganze GZA-Zeug, das ist ja, so schlimm das für die Betroffenen ist, das ist aber letztendlich, so, weil das ja jetzt massenhaft werden soll durch diese Zusammenlegung Arbeitslosen-Sozialhilfe, ist ja letztendlich nur ein Vehikel, um an die Löhne generell ranzukommen. Also um so eine Abwärtsspirale in Gang zu setzen. Dass also die noch regulär beschäftigt sind und reguläre Löhne bekommen, auch immer weiter nach unten gedrückt werden. Es wird irgendwann krachen. Es muss irgendwann krachen. Und zwar in dem Sinne, dass die klassische Lohnarbeit, produktive Lohnarbeit, zumindest in diesen hochentwickelten Staaten mit einer relativ hochentwickelten Infrastruktur, in der Form nicht mehr stattfinden kann und wird. Weil also die ganzen klassischen Akkumulationsmöglichkeiten einfach nicht mehr vorhanden sind. Die Massenproduktion von Waren lohnt sich in diesen Ländern nicht mehr. Es wird also ganze Sektoren der herkömmlichen Lohnarbeit geben, die in so einem Rattenrennen sich immer weiter in immer ärmere Länder verziehen werden. Also wir haben, was weiß ich, schon seit einer Weile, so vor 15, 20 Jahren, so erste Trends gehabt, dass Firmen ihre Produktion nach Südeuropa verlagern. Jetzt werden sie nach Osteuropa verlagert, in ganz starkem Maße, vor allen Dingen die neuen osteuropäischen EU-Länder, weil dort einfach der Preis für die wahre Arbeitskraft geringer ist. Und dieses Rattenrennen geht auch immer schneller. In Asien hat es auch stattgefunden. Es ging von Japan über Korea. Und immer wenn diese Länder dann boomten und auch der Lebensstandard stieg, sind die weggegangen ins nächste Land, was noch billiger ist. Die sind dann von Korea irgendwann nach Thailand, Philippinen und Malaysia gegangen. Dann sind sie nach Vietnam gegangen. Und selbst in Vietnam finden jetzt die ersten Absetzbewegungen statt, dass die Produktionsanlagen in Laos und Kambodscha aufmachen. Und irgendwann ist nichts mehr da, wo sie noch billiger produzieren können. Was weiß ich, innere Mongolei vielleicht noch. In Europa passiert das Gleiche. Das wird 2-3 Jahre dauern, wo die ersten Firmen, die jetzt sich in Polen und Tschechien ansiedeln, sagen werden, uns sind die Lohnstückkosten hier zu teuer, wir gehen in die Ukraine. Und deswegen wird also dieser klassische Arbeitsbegriff der Lohnarbeit in der Form nicht mehr funktionieren können.
In Brunei, in Rumänien ist der gesetzliche Mindestlohn, so etwas haben wir nicht in Deutschland, ne? Also ist richtig vom Gesetz festgelegt, eine Untergrenze für den Lohn. Also Bulgarien, Rumänien 65 Euro im Monat, gesetzlicher Mindestlohn. Das offizielle Existenzminimum laut dem polnischen Statistischen Bundesamt sozusagen, für eine vierköpfige Familie in Polen sind 420 Euro. Das heißt, wenn zwei Ernährer sozusagen, so jemand der Ernährer in der Familie sind, und beide den Mindestlohn kriegen, dann kommen die noch nicht mal auf das Existenzminimum. Und die Weltbank hat wohl empfohlen, den gesetzlichen Mindestlohn überhaupt abzuschaffen, damit also die letzte Barriere für irgendwelche Investoren abgeschafft wird. Kurz gesagt ist für mich der Standort Vorteil Osteuropas besteht ja darin, dass die Möglichkeit geschaffen wird, für deutsche und westeuropäische Kleidungshersteller und Händler unmenschliche Arbeitsplätze zu schaffen und auszunutzen.
deswegen wird also dieser klassische Arbeitsbegriff der Lohnarbeit in der Form nicht mehr funktionieren können. Also es geht dann eigentlich nur noch um eine sinnvolle volkswirtschaftliche Akkumulation und Verteilung von Arbeit. Wenn das nicht gelingt, dann sieht es bitter aus. Dann werden wir eine Elite haben, die über mehr oder weniger unbegrenzte materielle Möglichkeiten und Zugriffsmöglichkeiten auch auf Macht und alles verfügt. Wir werden immer schmaler werdende Schicht von Leuten haben, die sich in einem dann ziemlich privilegierten Stadium der gesicherten Lohnarbeit befinden und ein riesiges Heer von Menschen, die in sehr prekären, ungesicherten Verhältnissen die ganze Zeit leben müssen. Also viele Menschen, die jetzt langsam meinen, was soll der ganze Mist, die denken nicht an eine völlig neue Gesellschaftsordnung, sondern die denken an ganz unmittelbare Sachen. Zum Beispiel an Arbeitsplätze oder zum Beispiel daran, dass in ihrem Kiez irgendwie Kinderbetreuungs-, Jugendbetreuungseinrichtungen geschaffen werden oder Parks pflegen oder was weiß ich. Dass man da eben Ansätze, kollektive Modelle macht, wie zum Beispiel eben diese Idee Arbeitsmarkt von unten. Also dass eben Leute sich selber ihren Arbeitsplatz suchen anhand des vorhandenen Bedarfs und man dann eine Möglichkeit findet, durchaus vorhandene Mittel eben in so ein Projekt reinzuleiten. Das ist ein Versuch wert. Das andere, dass irgendwann in der Gesellschaft eben sowas entstehen müsste wie eine Critical Mass, an der man nicht mehr vorbeikommt. Also dass die Leute einfach merken, wir können bestimmte Sachen stoppen oder beeinflussen, wenn wir was zusammen unternehmen. Wenn ein Großteil der Menschheit irgendwann merkt, dass sie mit der bisherigen Denkweise und Arbeitsweise da richtig an die Grenzen stoßen und wenn sie das unmittelbar betrifft, dann könnte so ein Sinneswandel vielleicht allgemein eintreten. Aber so lange kann man nicht warten. Also es muss auf kleinerer Ebene muss vorher was passieren in dieser Richtung. Und sei es auch nur um diesen Prozess der Selbstzerstörung, auf dem sich ja die Menschheit sowohl ökologisch als auch sozial befindet, um den ein bisschen aufzuhalten.
Jeder kann alles kriegen, ob das jetzt ein Lokführer ist oder ein Verkäufer oder Techniker oder ein Handwerker. Die Symptomatik, die sich nachher äußert, wie Schlaflosigkeit und Magenbeschwerden, Depressionen, die sind bei allen Berufsgruppen im Prinzip die gleichen. Das vegetative Nervensystem, das wir willentlich nicht beeinflussen können, das steuert dann Impulse wie verstärkte Magensaftsekretion oder aber Erhöhung der Herzfrequenz oder aber das Wach- und Schlafzentrum wird über das vegetative Nervensystem beeinflusst, sodass die Leute dann nachts nicht schlafen können. Der Arbeitslose liegt nachts im Bett und kann nicht schlafen, sondern grübelt und überlegt und hat vielleicht Schulden, hat Verpflichtungen der Bank gegenüber und die ganze Perspektive, die er sich gebaut hat für die nächsten Jahre, die ist dann von einem Tag auf den anderen futsch. Und das beschäftigt den. Der liegt wach und kann nicht schlafen. Ich verordne teilweise Medikamente, um die ein bisschen zu beruhigen, um die in Schlaf zu wiegen, um die Angst zu lösen. Antidepressiva zum Beispiel, mit schlaffördernder Wirkung. Also wenn jemand kommt, der 5-6 Tage ein Problem wälzt und überhaupt nicht weiterkommt damit, der muss erstmal wieder schlafen und zur Ruhe finden, weil nur ein ausgeschlafener Geist kann eine Situation analysieren und damit umgehen. Aber es gibt auch andere Menschen, die nicht durch die Arbeitslosigkeit körperliche Beschwerden entwickeln, sondern durch die Arbeit selber krank werden. Die gibt es ja auch noch. Menschen, die zum Beispiel gemobbt werden auf der Arbeit, Stress vom Vorgesetzten bekommen, Überstunden machen müssen, unbezahlte. Und denen geht es dann manchmal auch nicht so gut.
Die glücklichsten Menschen, das habe ich ja schon oft erzählt, die sollen ja nach einer Untersuchung auf Guernsey leben. Und gefragt, woran das liegt, dass sie so glücklich sind, also ich weiß nicht mal, wie sie es gemessen haben, ja, sagen die einhellig, dass es daran liegt, dass sie jeden Tag eine andere Tätigkeit tun. Also die haben, die Gemeindeverwaltung machen die rotierend, also jeder ist mal dran, auch jeder macht mal Müllabfuhr und die haben alle ein Hotel und haben aber auch noch ehrenamtliche Tätigkeiten im Stadtrat und noch Landwirtschaft dabei und im Grunde wechselt sich jeden Tag die Tätigkeit oder vielleicht auch mehrmals am Tag die Tätigkeit. Und das scheint irgendwie glücklich zu machen. Als ich noch ganz klein war, ja, Pubertät frisch hinter mir, da wollte ich der beste Gitarrist der Welt werden. Das war mein Berufsziel. Ich habe das irgendwie eine Zeit lang verfolgt, habe irgendwie teilweise bis zu 8 Stunden täglich Gitarre geübt und habe dann versucht, ans Konservatorium zu kommen. Okay, hat nicht geklappt. Plan B. Ja? Plan B war dann, okay, dann gehe ich eben weg aus Amsterdam, gehe nach Berlin und guck mal, was hier so läuft. Und habe dann hier, Plan B war Abitur machen und zu studieren. Okay, ist mir halt was dazwischen gekommen. Also Abitur hat nicht geklappt, ja. Und nach und nach, mit den Jahren, sind die Ansprüche immer kleiner geworden. Von weltbester Gitarrist, letztendlich dann bis vor kurzem, was dann wieder ein Highlight war, vielleicht mal selbst Unternehmer zu sein und irgendeinen Blödsinn zu machen. Und jetzt sind sie so klein, dass ich sogar Krankenpflegehilfe machen würde, ja? Und meine Zeit wieder verkaufen würde. Also das, was ich eigentlich nie machen wollte. Ich habe mich damit halt irgendwie arrangiert. Aber diese ganze Selbstverwirklichungsgeschichte ist auch für mich nicht mehr so wichtig. Die war mal wichtiger, als ich jünger war.
Der Schlüssel, Arbeitsplätze instand besetzen. Die Arbeitsplätze sind da. Es fällt im Moment überall gesellschaftlich notwendige Arbeit weg. An jeder Ecke sieht man das. Und es gibt Arbeit, 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 die zu tun wäre. Und das sind auch Arbeitsplätze, die instand besetzt werden müssen. Und instand besetzen heißt, dass man schafft, dass diese Arbeit auch in irgendeiner Form den Leuten, die die Arbeit leisten, eine Existenzgrundlage bietet.
Also ich habe in meinem Leben vorher noch nie ernsthaft versucht, einen Job zu kriegen. Das war mir immer völlig scheißegal. Das klappt schon irgendwie. Hat ja auch immer geklappt. Nur wenn du es mal wirklich ernsthaft versuchst und wie die blöden Bewerbungen losschickst und dann aber trotzdem nichts kriegst, dann denkst du mal anders darüber nach. Das war mir vorher nicht so bewusst, wie sich jemand fühlt, der wirklich einen Job will. Ja? Ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen, dass jemand wirklich arbeiten will, wo es doch so bequem ist, Arbeitslosengeld zu bekommen. Aber wenn das dann so ist, ja, dass du wirklich einen Job willst und das nicht kriegst, dann ist das eine ziemlich beängstigende Situation. Kann man schnell mal Torschlusspanik kriegen auf jeden Fall.
Na, wenn ich gar keinen Beruf habe oder kriege, der mir Spaß macht, dann weiß ich auch nicht. Also muss ich erst mal überlegen.
Deutschland ist ein Land, das sehr stark mit Kritik arbeitet, das wenig mit Lob arbeitet, auch in der Erziehung und Ausbildung. Und es gibt auch so Sprüche wie zum Beispiel, nicht getadelt ist schon gelobt. Und ich denke, dass da sehr viel mehr an anderer Art des Umgangs auch mit Menschen stattfinden muss. Also dass Menschen viel mehr für Eigenständigkeit, für Kreativität, für Innovation belohnt, unterstützt, gefördert werden sollten und dass man sich weniger an Fehlern oder an der Fehlersuche orientieren sollte.
Für mich ist Arbeit, dass man daran Spaß haben muss, ja, dass man da auch Geld verdient, dass man da von dem Geld, das man da kriegt, vom Leben kann. Und wenn man da so eine Arbeit kriegt, wo man sehr wenig Geld verdienen kann, das ist natürlich nicht so schön. Aber ich finde schon, dass man einen Beruf haben sollte, der Spaß macht. Ich würde mich ja nicht da irgendwie 5 Stunden oder so mit einer Arbeit rumquälen, die ich überhaupt gar nicht mag. Das fände ich nicht so schön. Wenn ich zum Beispiel jetzt Kassiererin bin beim Supermarkt, dann würde ich das nicht mein ganzes Leben lang machen. Das würde ja total langweilig sein. Oder wenn ich in der Fabrik arbeiten würde. Also mir würde das total langweilig sein. Dann würde ich mal was anderes machen. Weil mein ganzes Leben lang finde ich nicht schön, die gleiche Arbeit zu machen.
Ich habe mich arrangiert mit der Situation, mit meiner Lebenssituation. Diese Arbeit läuft darauf hinaus, dass sie eliminiert wird, dass sie beseitigt wird, weil es ein Kostenfaktor ist, diese Arbeit. Also, um das Ganze effizienter zu gestalten für den Konzern, wird die Arbeit, die ich gerade tue, privatisiert. Im Moment bin ich noch ein privilegierter Arbeitnehmer, weil ich zu den alten Bedingungen, zu denen ich damals gearbeitet habe, weiter beschäftigt werden muss aufgrund von Tarifverträgen. Aber auch das wird irgendwann vorbei sein. Irgendwann wird diese Abteilung einfach auslaufen. Das wird dann nur noch von privaten Leuten gemacht. Was alle nervt, ist so diese Strategie der Verunsicherung, die auch von der Firmenleitung immer wieder gefahren wird. Ich sehe da keine Brücke. Ich sehe keine Brücke, die man im Gespräch irgendwie finden könnte. Ich bin der Meinung, dass Arbeitgeber ihr Programm durchziehen, wenn es der Effizienz und den Börsenwerten und was auch immer dient, dann ziehen die das knallhart durch, da kannst du dich auf den Kopf stellen. Und ich merke für mich immer, dass ich da mal super gute Gewaltfantasien kriege. Und ich habe neulich auch meinem Kollegen, bevor er zur Betriebsversammlung ging, gesagt, man müsste da ohne Hose auflaufen oder so. Ja, mit einem steifen Schwanz und nackt da reingehen, weißt du, und eine Dienstjacke über, ganz korrekt gekleidet, ja, weißt du. Da bin ich genauso zerrissen in diese Punkte, ich möchte diesen Job weitermachen, weil ich das Geld haben möchte weiterhin. Und mir stinkt einiges gewaltig. Und ich glaube nicht mehr an diese Arbeiterbewegung und so ein Shit von damals. Ja. Damals mag das ja funktioniert haben und auch was bewirkt haben. Ich kann Amokläufer verstehen. Ich kann die Leute verstehen, die da Kran platzen und die ausrasten. Vor 99 oder so war ein Artikel über einen, der hat einen Arbeitsamtsleiter erschossen. Ich kann ihn so gut verstehen. Aber für mich spielt sich das auf der individuellen Ebene ab. Ich merke, mir stinkt es nicht. Ich merke eine Ohnmacht und ich merke, dass mit der Arbeitersolidarität und auf die Barrikaden gehen und Räte bilden, das ist tot. Das haut heute nicht hin, wo jeder seinen Kühlschrank hat und der voll ist und die Sozialhilfe mindestens so ein Minimum garantiert.
Die Gewerkschaftsspitzen repräsentieren zum einen sich selbst, weil es auch ein hoch dotierter Apparat ist. Das sind alles Menschen, also ab einer bestimmten Ebene innerhalb der Gewerkschaft, die auf absolut sicheren Jobs sitzen und sich in ihrem ganzen Leben nie materielle Sorgen werden machen müssen. Deswegen fällt es ihnen auch so leicht immer abwägend und Reform ja und aber und vielleicht. Die Gewerkschaften werden gesellschaftlich, also gesellschaftlich meine ich jetzt von Herrschenden, nur so lange akzeptiert, solange sie genau diese Rolle der Sozialpartnerschaft und des Scharniers sozusagen zwischen sozialen Interessen und übergeordneten wirtschaftlichen, staatlichen Interessen, solange sie diese Rolle mehr oder weniger effizient wahrnehmen. Also schon mal ein bisschen Dampf ablassen, aber wenn es ernst wird, schon sagen, ja, und wir müssen ja gucken. Und das ist eine andere Rolle, haben die Gewerkschaften als Institutionen eigentlich kaum.
Es ist viel Unzufriedenheit, viel Angst und viel Ratlosigkeit. Was zu tun sein? Angst auch. Ich frage mich auch, wie es ist, wenn ich dann mit Anfang 50 mich nochmal dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stelle. Ja. Eine Angst, die ich auch durchaus nachvollziehen kann, die ich auch bei Kollegen wahrnehme. Ja. Man müsste mal. Meinte nicht, man müsste einfach mal so ein Auto da querstellen. Aber wir kommen dann immer sehr schnell zu dem Punkt. Aha, wessen Auto war denn das? Wer hat denn das gekriegt? Und das ist ja wahrscheinlich ein toller Tumult, ne, wenn plötzlich nichts mehr läuft, ne, weil einer die Schnauze voll hatte. Aber derjenige ist das Opferlamm, das ist der Idiot, das ist der Arsch, der sagt so, jetzt reicht's, ich stelle mein Auto quer und es läuft nichts mehr. Und der ist es dann. Du glaubst nicht, dass da irgendeiner nur eine Grußbotschaft schreibt von den Kollegen und sagt, es ist eigentlich gut, was der gemacht hat, wir finden es gut, weißt du. Bei diesen Gewaltfantasien am Schluss frage ich mich immer, wäre ich bereit, ja, wo auch immer ihn auch stecken zu lassen, weißt du, im Knast, in die Psychiatrie oder was, und dann merke ich immer wieder, Fantasien auch ein Ventil sind, ein Ventil, um diese Wut irgendwo hinzulassen, ja. Es sind keine zwei Leute, die sagen, okay, wir machen jetzt hier einen gewaltsamen Eingriff in die Betriebsabläufe und es steht wirklich dann, bis sie halt einen Bergungskran haben, den LKW weggehieft haben, weißt du, das ist, aber es reicht, um den Leuten zu zeigen, da hat sich jemand quergestellt im wahrsten Sinne des Wortes. Es sind meine Fantasien und Du wirst dann da befragt und abgeführt und rausgeschmissen und weggepackt und dann Schadensersatz, dann bist du ein armer Mann bis ans Ende deines Lebens. Und da muss ich mir immer überlegen, sind diese Fantasien, die mir gut tun, die mir ein Ventil sind, nur diese Fantasien allein schon, ja, die ich manchmal auch mit meiner Frau spreche, mit Freunden, manchmal sogar auch bei Kollegen anspreche, sind die mir das wert, dass ich mich so zum Arsch mache, weißt du, für die Kollegen und Leute, die noch nicht mal die Möglichkeit haben, so eine Fantasie zu formulieren oder zuzulassen.
Wenn man nach England schaut, haben die seit Thatcher und durch Blair, das war auch eine der ersten Maßnahmen, die Blair gemacht hat gleich, als er ranging, er hat da im Prinzip die Entwicklung, die Thatcher vorgelegt hatte, aufgegriffen und es geschafft, dass im Prinzip es eine Vereinheitlichung gab vom Arbeitslosengeld und Sozialhilfe. Es gab da keinen Unterschied mehr. Sogenanntes Benefit Money. Außer für Rentner, da gab es noch irgendwie Sozialhilfe, die aber auch minimal ist. Und dann gab es noch Housing Benefit, also wohngeldartige Zahlungen, die aber auch viel geringer waren als in Deutschland. Und er hat es echt geschafft, dass diese Jobcenter eigentlich immer mehr als Agenturen für Kurzzeitjobs fungierten, weil dadurch, dass im Prinzip der Flächentarif mit dem Miners-Streik ausgeschaltet war in England, gab es im Prinzip letztlich eigentlich immer entweder nur noch auf betrieblicher Ebene irgendwelche Agreements zwischen Arbeitern und Chefs, was Lohnniveau und Arbeitsbedingungen anging, oder aber nur noch zwischen Individuum und dem Personalchef von der Firma, also der dich einstellt bei den Arbeitsvertragsverhandlungen. Das führte dazu, dass im Prinzip als allererstes die Kündigungsfristen runtergesetzt wurden und als zweites, und das ist der große Hammer, nur noch befristete Arbeitsverträge eingeführt wurden. In England ist es normal, ein befristetes Arbeitsverhältnis zu haben, was in der Regel ein halbes Jahr oder ein Jahr geht. Und dann darfst du dir neue Arbeit suchen. Und in dieser Situation, in so einem kapitalistischen Arbeitsmarkt, brauchst du natürlich dann eine Behörde oder ein Jobcenter, was im Prinzip in der Lage ist, schnell sozusagen für einen Wechsel zu sorgen. Ja, dass du im Prinzip von einem Beschäftigungsverhältnis warst ein halbes Jahr, du bist dann fertig, halbes Jahr ist rum, die haben dich nicht weiter übernommen, also gehst du ins nächste Und die brauchen im Prinzip Beschäftigungsvermittler, wirkliche, damit im Prinzip sozusagen deren Prinzip von Ausbeutung oder der Verstrickung zwischen Staat und Kapitalismus in England halt dort funktioniert. Und ich bin 100% sicher, dass bei uns die Herabsetzung des Kündigungsschutzes, der jetzt erfolgt ist im Zuge von Hartz, dass die Umstrukturierung der Bundesanstalt für Arbeit eindeutig dem Arbeitsamt diese Funktion zukommen lassen wird, die wir in England schon seit Jahren haben, in Form vom Jobcenter. Es wird darauf hinauslaufen, dass es auch in Deutschland üblich sein wird, dass man mehrere Arbeitsverhältnisse zeitgleich hat, um sich eben abzusichern für die Zeiten, weil die Arbeitsverhältnisse auch nur noch befristet sind. Und man muss sich eben absichern, wenn ein befristetes Arbeitsverhältnis endet, dass dann im Prinzip die Kohle nicht ganz den Bach runtergeht, sondern dass man ein gewisses ökonomisches Niveau halten kann. Also hat man im Prinzip einen zweiten und dritten Job in Reserve, um dann über so eine Zeit sich zu finanzieren, weil im Prinzip das Arbeitsamt nicht bei weitem nicht mehr das zahlen wird, was bisher gezahlt wird. Wir müssen uns als Deutsche verabschieden, dass das Arbeitslosengeld oder die Arbeitslosenhilfe sich am Brutto, was man vorher verdient hat, als man Arbeit hatte im letzten Job, orientiert. In England ist es so, egal ob du Chefsekretärin warst oder Müllarbeiter oder irgendwie nur auf dem Fischmarkt irgendwelche Kisten getragen hast, du kriegst deine 48 Pfund in der Woche und that's it. Und das kriegen wir auch hier.
Also ich sehe durchaus die Realitäten. Das ist so, dass es einige Bürger gibt, die aufwachen und die sagen, so geht's nicht mehr weiter, wir wehren uns. Aber es sind wirklich nur einige. Da muss man sich nichts vormachen. Es gibt eine große Masse der Bevölkerung, die am Arbeitsleben nicht mehr teilhaben, die sich ein Stück weit ihrem Schicksal auch ergeben haben. Das kann ich nicht empirisch natürlich belegen, sondern das sind Empfindungen, die man im Umgang mit Menschen hat. Also Langzeitarbeitslosigkeit hinterlässt, denke ich, sowohl körperliche als auch seelische Schäden. Und die führen zumindest nach meinem Gefühl erstmal nicht dazu, dass solche Formen von Solidarität, also so, wir hacken uns ein und jetzt fordern wir eine andere Welt. Das sehe ich von der Masse nicht. Ich glaube, wir müssen uns keine Illusionen machen. Das Stichwort Globalisierung, das ja letztendlich beim Thema Arbeitsplatz endet, hat die Augen geöffnet. Die Bewegungen wie ATTAC und andere setzen dem klassischen Räuberkapitalismus, der ja derzeit die Welt beherrscht, der Kapitalismus hat nach dem Fall der Mauer die Welt übernommen, dem ist was entgegengesetzt. Und auf der anderen Seite ist das für mich völlig klar, dass die technologische Entwicklung, die Informations- und Kommunikationsgesellschaft, die Produktionsbereiche mit ihren Möglichkeiten ja überschwemmt und dafür sorgt, dass Arbeitsplätze zu Hunderten, zu Tausenden, auch gerade im Produktionsbereich verloren gehen, da ist es klar, dass es eine Vollbeschäftigungsgesellschaft niemals mehr geben wird. Also ein Verwaltungsangestellter, so wie ich, hat natürlich seine gesetzlichen Vorschriften und seine Direktiven. Die Politiker über ihr Kontroll- und Initiativrecht setzen die Voraussetzungen, um etwas zu tun. Ob das nun ein gesetzlicher Rahmen ist oder was auch immer für ein Rahmen ist. Ihr müsst anderes machen. Wir haben von euren 3-Buchstaben-Programmen, von diesen 3-Vierteljahres-, 1,5-Jahres-Programme genug. Wir sind genug qualifiziert worden. Ich habe jetzt meinen 5. Computerkurs gemacht. Jetzt reicht es auch. Ich will endlich etwas machen, was ich kann und was auch gebraucht wird. Und das halte ich für ein so einfaches Statement. Und so einfach wie es ist, so richtig ist es. Und wir müssen in der Verwaltung endlich mal sehen, wie wir mit diesen berechtigten Forderungen umgehen und dass wir die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür schaffen. Was in unterschiedlichster Form immer wieder kommt, ist tatsächlich aus der Bevölkerung, es gibt auf der einen Seite eine ganze Menge zu tun, insbesondere auch auf vielen Ebenen, wo der Wohlfahrtsstaat die Gesellschaft verlassen hat, gibt es gerade in solchen Gebieten, wo die Problemlage höher ist, eine ganze Menge zu tun, sogenannter Bedarfe, aber auch an Dienstleistungen, Servicen für die Omi, die sich nur den Strom mal wieder vernünftig in Ordnung bringen lassen muss, den sie am Markt gar nicht mehr bezahlen kann. Und ähnliche, viele dieser Beispiele könnte man benennen. Und auf der anderen Seite gibt es einen Haufen von Menschen, die genau das können, die genau die Fähigkeiten haben, die in einem Gebiet abgefragt wird. Und das ist ja so ein Grundansatz, der verschiedenseitig kommt. Lasst uns doch mal klären, was ist notwendig, was ist zu tun im Rahmen der sozialen, aber auch gewerblichen Dienstleistungen. Und auf der anderen Seite, wer kann
mit welchen Fähigkeiten was leisten und kann seine Fähigkeiten, sage ich mal, im Abgleich zu dem, was getan werden muss, hier einbringen. So, und dann sagen wir zum Dritten, da gibt es Menschen, die diese Fähigkeiten haben und die einfach in der Gesellschaft mal wieder eine Rolle spielen wollen und nicht nur ein Leistungsempfänger sind, sondern sagen, ich bin auch ein Mensch, und über Tun definiert man sich ja auch als Mensch. Ja? Also Arbeit ist sicherlich auch ein Leiden und eine Bürde, die der Mensch trägt, aber Arbeiten macht auch Spaß. Und genau, ich sag mal, in diesem Bereich melden sich ja viele Menschen und sagen, ich will nicht mehr länger einfach ausgegrenzt sein, mich demütigen lassen. Ich gehe aus meiner Tür und da gibt es Arbeit und die will ich jetzt tun. So, und dann sagt man, gib mir meine Sozialhilfe, gib mir meine Arbeitslosengeld und leg ein bisschen was drauf, sodass ich das, was ich kann, hier auch einbringen kann. Und meines Erachtens, wenn ich das jetzt sage, wie verkaufen wir es der Verwaltung, dass sie mal experimentell an so einem Thema mitmacht, ist, wir erzielen eine Win-Win-Situation. Und zwar in der Hinsicht, dass die Gesellschaft Menschen hat, die sich wieder sozusagen in der Gesellschaft zurechtfinden, die mit ihrem Können sich einbringen. Und auf der anderen Seite Probleme, die es gibt, durch diese Dienstleistungsangebote, die von Menschen, die es können, erbracht werden, lösen. Arbeit für jeden heißt maximal 20 Stunden arbeiten, und das heißt es auch, denke ich, für bestimmte Workaholics, die müssen entgiftet werden. Ja? Wie man Raucher, wie man Alkoholiker entgiften muss, muss man, glaube ich, auch bestimmte Workaholics entgiften. Und wer mehr arbeiten will als 25 Stunden, was gesellschaftlich verträglich ist, der muss Strafe zahlen. Ja? Also das wird die Realität der Arbeitswelt meines Sohnes sicherlich sein. Oder es wird eine gespaltene Gesellschaft sein, in dem ein Drittel der Bevölkerung in Lohn und Brot steht, ein Drittel irgendwie so das die Reservearmee mal drin, mal draußen, und ein Drittel werden Langzeitarbeitslose sein und werden das, also die sind noch nicht mal mehr die Reservearmee. Die sind einfach dauerhaft ausgegrenzt von Arbeit. Und da muss eine Gesellschaft wissen, wenn sie keine sozialen Spannungen und wenn ich jetzt als Stadtplaner, also jetzt so Agglomerationen mehr angucke, das führt zu äußerst schwierigen Situationen führen. Das heißt, wenn ich das deckeln will, dann muss ich alimentieren und dann muss ich auch sozusagen auf einem Niveau alimentieren, der tatsächlich Kriminalität und höchste Form von Aggression vermeiden kann. Ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft, dass die ein Drittel nur noch Arbeit hat, das dauerhaft wird tragen können. Wenn wir da nichts tun, dann wird das erhebliche Konsequenzen haben bezüglich des sozialen Zusammenlebens. Das müssen sich auch die Mächtigen dieser Gesellschaft mal überlegen.
Die Armen, die arbeiten und verdienen Geld, aber nicht genug. Und die anderen, die Reichen, die verdienen auch Geld, aber viel mehr. Die sind Chef, aber trotzdem müssen die dann, finde ich, gleich viel Geld kriegen.
Meine Frau meinte neulich, es wird irgendwann wieder einen Bürgerkrieg geben. Meine ich, wie? Das kann ich mir im Moment noch nicht so gut vorstellen, aber wenn ich mir angucke, worauf das hinausläuft alles, kann ich mir das schon irgendwie gut vorstellen.
Man kann also froh sein, glaube ich, heutzutage, wenn man überhaupt Arbeit hat. Ich glaube auch, dass das Geld im Moment sowieso nicht da ist, und wenn, an der falschen Stelle. Müsste versuchen, vielleicht es besser zu verteilen. Ich finde es sowieso blöd, dass irgendwie welche höher gestellt werden als andere von der Arbeit her. Natürlich gibt es nicht genügend Jobs, die bezahlt werden, aber ich glaube, so von Sachen, die man machen könnte, wären genug da, bloß nicht alle werden bezahlt. Zum Beispiel könnte man jetzt neue Umweltorganisationen oder sowas gründen, aber dafür ist halt kein Geld da oder wird nichts ausgegeben. Und ich denke, da wären auch neue Arbeitsplätze dann da, aber es wird halt von keinem bezahlt, weil es wahrscheinlich keinem so wichtig ist. Arbeiten gehen, würde ich sagen, ist bestimmt oft auch was Lästiges, aber es ist halt was jeder Mensch versucht zu tun oder was jeder Mensch, wenn er die Möglichkeit hat, auch macht. Und das tut man halt und bekommt halt dafür auch Geld, was einen sozusagen absichert dann. Ja, dafür würde ich sagen, arbeitet man. Man arbeitet bestimmt auch, weil es einem Spaß macht und weil man nicht immer die ganze Zeit zu Hause sitzen möchte und nichts tun.
Das Konzept für den Arbeitsmarkt von unten ist entstanden aus der schlichten Beobachtung, dass es sehr viel Arbeit gibt, die liegen bleibt, weil es dafür keine Stellen gibt. Ich denke da vor allem an kommunale Arbeit, gesellschaftlich unverzichtbare Arbeit. Zielgruppen, die das Projekt aktiv ansprechen möchte, sind alleinerziehende Mütter, qualifizierte Migranten und Migrantinnen und kulturell Kreative. Darüber hinaus ist jeder Erwerbslose willkommen, seine Ideen und Vorstellungen von gesellschaftlich sinnvoller Tätigkeit im Rahmen seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten vorzutragen und einzubringen. Es gibt einerseits die Bedarfe, andererseits gibt es die Menschen mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Erfahrungen, mit ihrem oft wirklich ganz dringenden Bedürfnis zu arbeiten und ihrem ganzen guten Willen, ihrem Elan, zum Teil auch mit ihrer Kreativität. Andererseits lässt man Menschen mit ihrem ganzen Potenzial verrotten. Man stellt sie kalt, man hindert sie sozusagen daran, ihre Fähigkeiten nutzbar machen zu dürfen für den gesellschaftlichen Prozess. Die Idee vom Arbeitsmarkt von unten ist jetzt, die unerledigten Aufgaben und die kaltgestellten Potenziale erwerbsloser Anwohner und Anwohnerinnen lösungsorientiert miteinander zu verknüpfen. Und der andere Aspekt ist die Freiwilligkeit. Also Menschen nicht durch Androhung des Entzuges eines ohnehin schon weit unter der Armutsgrenze angesiedelten Existenzminimums zu zwingen, eine Arbeit anzunehmen, sondern tatsächlich auf dieses weitgehend vorhandene Potenzial zu setzen, dass Menschen gerne arbeiten, dass Menschen arbeiten wollen, dass Menschen ein Bedürfnis haben, ihre Fähigkeiten und ihre Kenntnisse einzubringen. Nicht die Schwäche oder Faulheit oder Trägheit in den Mittelpunkt der Überlegungen zu stellen, sondern ganz im Gegenteil an den Stärken des Menschen anzusetzen. Ein ganz bewusst positiver Ansatz.
Ja, ich habe ja den Längsschnittvergleich. Ja, ich kenne die Leute ja ohne Arbeit und mit Arbeit. Und in der Tat ist meine Erfahrung, dass sie sich, obwohl sie wenig verdienen, besser fühlen, wenn sie was tun und wenig dafür bekommen, als wenn sie gar nichts machen, zu Hause sitzen.
Es geht hier nicht um eine 40-Stunden-Woche. Also wer 40 Stunden arbeitet oder sogar mehr, nimmt einfach anderen die Arbeit weg. Und es gibt Berechnungen, die sagen, 28 Stunden in der Woche entsprechen also einer allgemeinen Umverteilung der vorhandenen Arbeit auf die erwerbsfähige Bevölkerung.
Ja, ich meine, das ist jetzt irgendwie so ein wertgerechte Verteilung, der irgendwie sehr hoch von dir angesiedelt wird. Und ich frage mich, ob das wirklich was Erstrebenswertes ist oder ob das von Menschen überhaupt geteilt wird. Ich gehe jetzt mal von meinem Beruf aus. Ich arbeite relativ viel. Es gibt auch Kollegen, die irgendwie die Hälfte von dem arbeiten, was ich arbeite. Ich glaube nicht, dass sie glücklich wären, wenn sie mehr arbeiten müssten. Ich glaube auch nicht, dass ich glücklich wäre, wenn ich weniger arbeiten würde. Ich denke, dass man da nicht irgendwie im Sinne von einem Durchschnittswert alle über einen Kamm scheren kann. Ich denke, dass es günstiger ist, wenn das sehr individuell auch läuft.
Wenn man jetzt das mit den Lehrern hört, also wenn irgendwie die Stunden gekürzt werden und dann kriegen sie auch weniger Gehalt, ist halt besser, weil mehr Arbeitsplätze dadurch geschafft werden.
Ich denke, dieses Projekt ist in erster Linie ein Beitrag zur Stärkung der Demokratie.
Ich denke, dass es auch eine Menge Menschen gibt, die auch ein gewisses Maß an Herausforderungen brauchen, um überhaupt in die Gänge zu kommen.
Die Arbeit wird ja nicht gegeben. Die Arbeit liegt ja gewissermaßen auf der Straße. Die Arbeit ist da.
Zuerst wollte ich mal Archäologe werden. Dann irgendwie habe ich den Traum verlebt, sagen wir mal so. Dass ich so einigermaßen logisch denken kann, denke ich mal, weil ich der Polizei gehe.
Und ich denke auch, dass es immer wieder auch Menschen gibt, die über sehr viel Geld verfügen und die auf der Suche sind, danach Talente zu fördern, soziale Einrichtungen zu fördern, Projekte zu fördern. Und ich denke, dass es auch darum geht, dass man selber von dem, was man machen will, wirklich überzeugt ist. Und dann wird man auch andere überzeugen. Und ich denke auch gerade, dass in diesem Lande das einfach viel zu wenig gefördert wird. Das hat sicherlich was mit dieser Art von Sozialisation zu tun, dass Menschen eher autoritätsabhängig erzogen werden, eher eben mit Kritik erzogen werden als mit Lob, dass eher angepasstes Verhalten gefördert wird als selbstständiges Verhalten.
Wer nichts zu essen hat und wer keine Wohnung hat und wer keine Chance hat, der ist Opfer von Gewalt, und zwar tagtäglich, von institutionalisierter Gewalt. Also das, was jetzt läuft, ist wirklich brutalste institutionalisierte Gewalt gegen Zehntausende, Hunderttausende letztendlich Millionen Menschen.
Ich denke auch, dass es natürlich einen enormen Druck erzeugt und das sieht man ja auch in Form von hoher Anpassung. Die Krankheitsrate geht zurück, die Bereitschaft auch auf Urlaub zu verzichten oder unbezahlte Überstunden zu machen, all das nimmt ja zu. Und insofern zeigt sich natürlich ganz deutlich, dass Menschen bereit sind, absolut an ihre Grenzen zu gehen, um dazuzugehören und ja noch als Teil der Gesellschaft auch zu gelten.
Wenn es jetzt nur noch Maschinen geben würden, dann würden ja die Menschen da wie Babys rumstehen und nichts mehr machen müssen.
Mir kommt es manchmal mehr so vor, als wenn die jetzt ihr Geld haben, ihr Arbeit und dann sitzen die da rum, sag ich jetzt mal, und unterhalten sich und versuchen zwar Probleme aus der Welt zu schaffen, aber eigentlich entstehen nur viele neue, weil man ja versuchen muss, alle Lücken zu stopfen und dabei entstehen halt wieder neue. Ich weiß nicht, was man da machen könnte. Ich finde, Geld ist sowieso eine blöde Erfindung.
Faschismus im Sinne von Wirtschaftsliberalismus, das kommt immer mehr, ja.
Also wenn zum Beispiel die deutsche Großindustrie sich einfach hinstellt und sagt, wenn jetzt hier nicht bald was passiert mit den Lohnnebenkosten und mit den Lohnhühnern, gehen wir alle weg. Dann machen wir unsere Fabriken zu und machen die woanders auf. Das ist Nötigung, Erpressung, sonst was. Alles, was man sich vorstellen kann.
So eine Art Sozialdarwinismus, ohne dass man Rücksicht nimmt auf Schwächere. Ich denke, dass das schon ein bisschen in diese Richtung geht auch. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch eine Menge Tendenzen, gerade von der jetzigen Regierung, diese Entwicklung wiederum abzufedern.
Ich glaube, dass die Mitarbeiter gar nicht so ein Mitspracherecht haben, weil ich glaube, da sitzt irgendwo so ein Besitzer von dem ganzen Teil, von dem Konzern, und der bekommt halt schönes Geld immer und so. Und wenn jetzt auf einmal so ein paar Arbeiter kommen und sagen, ja, wir wollen da auch einen Anteil, ich glaube, der würde sagen, es gibt genug, die das noch machen, und dann würde der vielleicht feuern oder so.
Also eine Stadt wie Berlin kann man, wenn man zentral gegen bestimmte Sachen, die hier gemacht werden, protestieren will, mit, sagen wir mal, 50.000 oder besser 100.000 Leuten, die relativ entschlossen sind, lahmlegen.
Mir fehlt der Mut dazu.
Also man kann wirklich eine Sperrminorität aufbauen, gegen die bestimmte Dinge nicht mehr durchsetzbar sind.
Mir fehlt der Mut dazu.
Jemand, der arbeitslos ist oder Sozialhilfeempfänger ist, was ja jetzt mehr und mehr das Gleiche auch wird, ist ja eine Situation, wo man ihm oder ihr jegliche gesellschaftsrelevante Anerkennung, auch finanzielle Anerkennung, entzieht. Und dadurch, dass diese Anerkennung entzogen wird, entsteht erstmal bei den meisten eine Form von Depression. Menschen können sehr gut arbeitslos sein, wenn sie genügend Geld haben, aber die meisten Arbeitslosen haben eben nicht diese finanziellen Möglichkeiten. Und dadurch führt es natürlich erstmal dazu, dass Menschen in ihrem Selbstwert stark angegriffen werden und sich auch wahrscheinlich eher hilflos fühlen. Diese Hilflosigkeit wiederum führt natürlich zu einer Passivität auch. Diese Passivität resultiert letztendlich auch in einem unpolitischen Verhalten. Wenn man sich überlegt, dass es so viele Arbeitslose gibt, ist es ja eigentlich erstaunlich, dass diese Menschen sich nicht organisieren, nicht gucken, wie sie ihre Interessen besser vertreten können. Und insofern könnte man natürlich sagen, dass diese Arbeitslosigkeit zu einem sehr, sehr unpolitischen Verhalten führt. Andererseits weiß man natürlich auch aus der Weimarer Republik, dass sehr viele Arbeitslose sich irgendwann unter Umständen radikalisieren. Das heißt, wenn vielleicht ein Minimum an Lebens-, an Existenzsicherung unterschritten wird, dass dann doch eine Radikalisierung stattfindet und diese Radikalisierung letztendlich sehr gefährlich sein kann.
Mir fehlt der Mut dazu.
Ich denke, das Problem ist, dass unser Gehirn so strukturiert ist, dass wir, wenn wir einmal eine bestimmte Art zu denken erworben haben, gerne dabei bleiben. Und dass alles, was an fremden Gedanken, an Veränderungen auf uns zukommt, erstmal ungewohnt, unangenehm ist und abgelehnt wird. Und insofern geht es letztendlich darum, erstmal diese Hürde überhaupt zu überwinden. Und wie das passieren kann, das ist nicht leicht. Letztendlich, indem Menschen das so verstehen auch, dass es schwer ist, sich zu verändern, indem sie sehen, welche Vorteile sie haben, wenn sie anders denken. Und indem sie dann sehr aktiv sich darum bemühen. Aktiv heißt immer wieder, wenn bestimmte Gedanken, alte Gedankenmechanismen da sind, sich die neuen klarzumachen. Ich denke, dass es immer gut ist, ein bestimmtes Ziel vor Augen zu haben, das einen motiviert, das auch zu tun. Bestimmte Erinnerungshilfen, die einem helfen, das zu tun. Bestimmte Menschen, die einen darin unterstützen. bestimmte Texte, Informationsmaterialien, Bilder. Das sind alles Sachen, die unterstützend sein können. Manche Menschen schaffen das in relativ kurzer Zeit, ohne große Rückfälle. Und andere tun sich sehr, sehr schwer damit. Und es hat auch was mit der Art der Vorerfahrung zu tun, die Menschen haben.
Ich finde, wenn die Arbeit Spaß macht, würde es mir eigentlich egal sein, wie lange ich arbeite.
Gut, machen wir mal einen Punkt hier.
Wenn ich Kinder habe, dann würde ich natürlich nicht so lange arbeiten. Dann würde ich höchstens bis um 5, 6 oder so arbeiten. Wenn meine Kinder in die Schule gehen, dann würde ich ein bisschen später anfangen.
Das höchste Gut, finde ich, über das man verfügen kann, ist seine Zeit.
Ich denke, dass vielen in Deutschland einfach auch dieses Idealistische und auch ich habe eine Idee oder ich verwirkliche einen Traum fehlt.
Wer seinen Ellbogen benutzen kann, wer in diesem Sinne Ellbogen stark leistet, hat Besitz und Bildung und gutes Einkommen und Wohlstand verdient. Diejenigen, die Ellbogen schwach nicht mitkommen oder ihre Chancen nicht zu nutzen vermochten, sind selbst schuld. Auf keinen Fall geht es ihnen, einen angemessenen sozialen Raum der Sicherheit zu gewähren und von den Leistungsstärkeren an die Leistungsschwächeren etwas abzugeben. In diesem Sinne müsste Solidarität neu gelernt werden. Sie wird heute fast nur abstrakt und oftmals repressiv verlangt.